Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch, dass wir wieder mit dem vierten Drama jetzt hier sein dürfen. Wir sind wieder ganz sonnig begrüßt worden heute bei der Herfahrt, also es war herrlich. Und ich hoffe, dass wir so viel Sonne auch in unser Stück hineinbringen können. Es ist das intensivste, möchte ich fast sagen, von den vier Dramen. Also es spitzt sich hier wirklich zu und es endet im Grunde ganz offen. Es sind so viele Fäden dann offen, so viele Fragen eigentlich offen, die ein Ansporn sind, es weiterzudenken irgendwo oder weiter im Leben sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, es hat fast einen Sinn, dass es dann mit Vieren zu Ende war und dass es ein offenes Ende hat. Ich weiß nicht, ich sehe so irgendwie als Aufforderung auf jeden Fall, es weiter sich damit zu beschäftigen und die vielen, vielen Fragen, die drinnen gestellt sind, die aber Fragen sind, die eigentlich uns im Leben total betreffen in Wahrheit. Wenn man sich diese Dramen nämlich näher anschaut, also auch die Folge der vier Dramen, so führen sie nämlich eigentlich immer mehr ins praktische Leben hinein. Also es ist einerseits immer mehr in geistige Höhen, aber auf der anderen Seite immer mehr auch in die Situation, eben das, was aus dem Geistigen geschöpft wird, im Leben hier auf Erden, im praktischen Leben wirksam umzusetzen. Das ist also die große Aufgabe drinnen. Und damit beginnt das vierte Drama auch schon, dass Hilarius gottgetreu, den wir in den Dramen vorher als Führer oder als Leiter eines Rosenkreuzerbundes kennengelernt haben, das sich jetzt herausstellt, er hat von seinem Vater eine Fabrik geerbt, eine holzverarbeitende Fabrik, und er möchte die Produktion eben so umstellen, dass eine geistgemäße Produktion stattfindet. Das heißt, dass die Produkte entsprechend künstlerisch geistgemäß gestaltet werden, dass sicher eben auch die ganze Organisation der Firma irgendwie nach diesen Kriterien umgestellt wird. Das ist eine Frage, die eigentlich heute hochaktuell ist, weil unser Wirtschaftsleben ja ganz nur im Äußeren lebt und nur nach den Profit alleine strebt. Der Wirtschaftsbetrieb muss Profit machen, ist schon klar, aber er sollte eben auch ja den Menschen dienen, dass sie ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen und eben nicht nur ihre materiellen, sondern auch ihre seelisch-geistigen Interessen erfüllt werden, von denen sie halt oft selber aber noch nicht wissen. Das ist nämlich die große Problematik hier. Es beginnt also gleich am Anfang so, dass sich der Sekretär des Hilarius und sein Bürochef miteinander, naja, unterhalten oder geradezu in ein heftiges Gespräch kommen, weil sie finden, was der Hilarius da plötzlich vorhat mit der Umgestaltung des ganzen Werkes, das ist eine Katastrophe. Er hat lauter versponnene Ideen, das wird sich in der Praxis nicht durchsetzen und man sieht es bereits, die Kunden sind unzufrieden, die Lieferungen erfolgen nicht mehr pünktlich. Also es ist recht schön und gut, aus Geistigen heraus gestalten zu wollen, aber scheinbar vergisst der Hilarius, dass man das auch in die Praxis umsetzen muss. Und das ist zweifellos nicht so leicht. Und es kommt dann zu einem Gespräch zwischen Hilarius und dem Bürochef. Also Hilarius kommt dann dazu und versucht seinem Bürochef das eben näher zu bringen. Und der Bürochef sagt, ja, ich verstehe das auch schon und wir sind ja eigentlich auch befreundet. Ich bin ja nicht nur der Angestellte im Grunde. Und aus dieser Sicht heraus habe auch ich mich mit diesen geistigen Dingen versucht zu beschäftigen, habe also darüber gelesen zumindest, um also ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, woher diese Ideen alle kommen. Und der Bürochef sagt, ja, das ist alles recht schön und gut, aber es ist unsere Zeit nicht reif dafür, das auch in die Praxis umzusetzen. Das Unternehmen wird Schiffbruch erleiden und das wird zugrunde gehen und noch bevor das Ganze wirklich in Schwung gekommen ist, wird das Geld ausgehen und du wirst zusperren müssen. Das ist natürlich eine Sache, die man sich immer als jeder Mensch, der mit Idealismus was angeht, auch immer vorhalten muss. Die Praxis ist oft schwieriger, als man sich denkt. Und wenn man nur in den Wolken schwebt, dann ist es schwer, die Dinge auf dem Boden realisieren zu können. Also das ist sicher eine Frage bei jedem, egal ob das jetzt was Anthroposophisches ist oder sonst was, was aus Ideen geboren ist. Man muss einfach von der Praxis auch was verstehen. Und da sagt Hilarius jetzt, ja, das ist ganz richtig und ich habe ja auch dafür vorgesorgt, die richtigen Leute zu engagieren, die das machen werden. Und ich habe nämlich den Johannes Thomasius, der also die Hauptfigur eigentlich der Vierter Amen ist, dessen Einweihungsweg ganz besonders geschildert wird, und der ist Künstler, der ist Maler. Und der wird also die künstlerische Gestaltung übernehmen. Naja, da schlagt schon mal der Bürochef erst recht die Hände über dem Kopf zusammen, weil er findet, der ist also irgendwie doch ein bisschen abgehoben und also nicht unbedingt praxistauglich. Naja, dann geht's weiter, sagt der Bürochef, ja, aber außerdem, alles gut und schön mag sein, aber wo sind die Leute, die das kaufen werden, die ein Verständnis für diese neuen Produkte haben, die nicht sagen, ja, das ist vielleicht eigenartig oder so, sondern die das auch kaufen werden, wenn das ist halt nun einmal notwendig. Oder wollt ihr nur in eurem kleinen Kreis euch sozusagen selbst befriedigen, mehr oder minder im ganz Kleinen bleiben, für die paar Maxeln, die halt was davon bereits wissen, oder wollt ihr hinausgehen? Wie werden die Leute dafür gewonnen? Ja, sagt der Hilarius, ist auch schon vorgesorgt, da gibt es den Benediktus, da gibt es die Maria, da gibt es den Capesius, die werden also Vorträge halten und die Leute begeistern für die Sache. Überzeugt den Bürochef auch noch nicht so recht, dass das also die Massen in Bewegung setzen wird. Aber den großen Trumpf hat sich der Hilarius für den Schluss aufgehoben. Er hat ja auch den Dr. Strader. Der Dr. Strader, auch eine Figur, die sich durch alle vier Dramen durchzieht, der ist Techniker, der ist Wissenschaftler, allerdings auch mittlerweile zum Geistigen gekommen. Im ersten Drama war er noch ganz skeptisch. Also als klassischer Naturwissenschaftler und Techniker glaubt er mal das alles überhaupt nicht und das ist ein Unsinn und Ding, aber überzeugt hat ihn im ersten Drama die Theodora, die Seherin. Da ist also eine Frau aufgetreten, die seherische Fähigkeiten hat, die also als Medium gewirkt hat. Und bei dieser Erscheinung, wie sie in Trance verfallen ist und aus dieser Trance gesprochen hat, das hat ihn irgendwo fasziniert. Weil das war sozusagen ein Phänomen, das er zumindest anschauen konnte und das war was Greifbares für ihn. Also er braucht sozusagen ein greifbares Zeugnis dafür. Und das hat ihn dann doch nicht mehr losgelassen. Und später, in den späteren Dramen, also im dritten Drama namentlich, stellt sich dann heraus, dass das viele Jahre später bereits spielt, dass Theodora und Strader seit 7 Jahren verheiratet sind. Das stellt sich also im dritten Drama heraus. Also die dürften zueinander gefunden haben. Und Strader ist mittlerweile also sehr weit fortgeschritten, auch im Weg, das Geistige nicht nur anzuerkennen, sondern auch wirklich praktisch daraus zu schöpfen. Und bereits im dritten Drama wird angesprochen, dass Strader eine Maschine entwickelt hat, die mit neuen Kräften irgendwie arbeitet. Wie die genau funktioniert, kommt nicht heraus. Jedenfalls im Modellversuch hat sie sich bewährt, allerdings nicht in der großen Praxis. Also sozusagen im industriellen Maßstab ließ es sich nicht verwirklichen. Und Hilarius meint aber jetzt trotzdem, dass Strader eben der geeignete Mann wäre, um die technisch-praktische Leitung des ganzen Werkes zu übernehmen. Aber der Bürochef sagt, ja schon, aber bitte, genau der Mensch ist doch mit seinem Apparat in Wahrheit gescheitert. Also er hat sich auch dort geirrt. Die Idee ist sicher gut, aber wahrscheinlich lässt sich das erst in Jahrzehnten verwirklichen und nicht jetzt. Also auch dem Dr. Strader traut er nicht so recht über den Weg. Und das ist natürlich ziemlich niederschmetternd für den Hilarius, der im Grunde jetzt seine Lebensaufgabe darin sieht, weil er sich ja bis jetzt immer sehr stark mit dem Geistigen vor allem auseinandergesetzt hat, aber jetzt eben noch den Weg sucht, das ins Leben zu führen. Und jetzt findet er nichts als Widerstände von den Praktikern sozusagen, die rundherum sind. Und insbesondere eben von dem Bürochef, der den Widerstand zeigt, obwohl er sich ernsthaft mit den geistigen Hintergründen auseinandergesetzt hat. Aber eben einfach meint, die Menschen, die beteiligt sind, sind noch nicht so reif, um das Geistige mit dem Praktischen verbinden zu können. Und das ist zweifellos die ganz schwierige Aufgabe, vor der wir jetzt in unserer Zeit stehen. Weil wir haben eine äußere Zivilisation, die sicher ganz stark in das praktisch-wirtschaftlich-technische geht, aber das Geistige spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. ist also draußen. Und dieses wirtschaftlich-technische funktioniert bis zu einem gewissen Grad, wir sehen es überall und herum, obwohl es natürlich in sich auch den Keim etwas von etwas Zerstörerischen hat. Und wenn man sich so die Wirtschaft ansieht, wie sie heute funktioniert mit dem ganzen Finanzmarktsystem und dergleichen, ist es ja etwas, was im Grunde den Keim des Zusammenbruchs in sich trägt, wenn man ganz ehrlich ist. Und das heißt, es ruft und schreit eigentlich unsere Zeit danach, dass da ein geistiger Impuls hineinkommt. Weil Technik als solches ist nicht schlecht. Die Frage ist eben nur wie. Wenn sie geistlos bleibt, dann wird sie zum Untergang irgendwann führen, früher oder später. Das heißt, sich in Kriegen, in Zerstörung oder sonstigem entladen, in Wirtschaftskrisen und dergleichen, das ist im Grunde vorprogrammiert. Im Moment gelingt es uns noch, das irgendwo zu exportieren in die Entwicklungsländer oder dorthin, das heißt dort die Stellvertreterkriege zu führen, aber das wird auf die Art auch nicht ewig so bleiben, wenn also dieses System weiterläuft. Also es ist die bittere Notwendigkeit da, dass Geistiges, dieses, naja, fast untersinnlich-technische, weil das ist im Grunde etwas, was uns noch unter die sinnliche Welt heute führt, also namentlich die Technik, aber auch das, was im Finanzsystem sich abspielt, ist im Grunde pur das, was Steiner eben als Ahriman bezeichnet. Das ist das Werk Ahrimans, der also hochintelligent sozusagen ist, eine riesige Intelligenz, aber die letztlich in den Abgrund hinunterführt. Und diese Kräfte wirken in der Technik genauso, aber sie sind für uns auf der anderen Seite das Spiegelbild oder der Gegenwurf, an dem wir zum Geistigen erwachen sollen. Erwachen müssten, wenn wir nicht als Menschheit uns hinunterziehen lassen wollen. Und der Bürochef hierbei meint jedenfalls, also die Zeit ist jetzt noch nicht reif. Und das bringt also natürlich Hilarius ziemlich zur Verzweiflung, eben vor allem, weil er sieht, der Mensch redet nicht nur aus völliger Unkenntnis heraus, sondern er hat sich beschäftigt damit. Und die Problematik liegt also eher auf der Seite der geistig Strebenden, dass sie den Weg finden müssen, wirklich die Praxis zu ergreifen und nicht nur sozusagen zu theoretisieren, wenn ich das jetzt so ganz banal sage. Ich meine, das ist im Grunde auch unsere Aufgabe als Anthroposophen, diese Wege zu suchen und diese Wege zu finden, es in die Praxis zu führen. Weil der Bürochef meint halt, ja, das taugt also nur dazu, um sich sozusagen am Sonntag Erbauung zu holen oder abseits der Arbeit auf jeden Fall und die Seele zu stärken, das ist ja schon immerhin schön, aber bitte lasst mir es aus der Praxis draußen. Und auch der Dr. Strader, der dann dazukommt und den Bürochef zu überzeugen versucht, auch dem gelingt es nicht, ihn zu überzeugen. Also das heißt, es beginnt schon sehr unheilschwanger, die ganze Geschichte. Und im nächsten Bild, im zweiten Bild, wird das im Grunde bestätigt, die Zweifel des Bürochefs, nämlich bezüglich einmal Johannes Thomasius. Man sieht also Johannes Thomasius, wie er durch die Wälder spaziert, unweit des Werkes irgendwo, also das liegt offenbar außerhalb der Stadt irgendwo, und er geht halt in die Natur und hat so die Empfindung, ich will eigentlich da in die Schönheit der Natur hinaus, und es ist mir immer mehr zuwider, da so ins allzu Praktische hineinzugehen. Das zwängt mich, das engt mich ein irgendwo, und ich verliere meine Fähigkeiten irgendwo. Er hat also immer wieder, gerade Johannes Thomasius hat immer die große Angst, er verliert dann seine Fähigkeiten irgendwo. Und abgesehen davon braucht er auch immer die Maria, seine Freundin oder Geistesfreundin, Geistesverwandte, die ihn inspiriert für sein Werk. Ja, das ist immer irgendwo das Problem, dass er aus sich alleine heraus es noch nicht schaffen kann. Das ist auch also ein ganz wichtiger Punkt. Es ist natürlich leichter, in einer geistigen Gemeinschaft geistige Kräfte herauszuholen, und sei es eben auch eine Zweiergemeinschaft hier, als wirklich alleine dazustehen und ganz aus sich, ganz aus der eigenen Individualität, die zum Eingangstor für das Geistige sozusagen zu machen, aber auf ganz individuelle Weise. Und es ist so schwer deshalb, weil wir in uns halt auch so viele Kräfte tragen noch, die dem widerstreben. Wenn wir nur sozusagen unser Ich hätten und das Tor wäre ins Geistige, hätten wir es ja einfach. Aber wir haben noch genug anderes, was von den Widersachern angegriffen, geformt ist, was seine Ursachen oft in weiter, weiter Vergangenheit hat. Und weite Vergangenheit heißt, weil ja hier in den Mysteriendramen das Thema der Reinkarnation ein sehr starkes ist, also der wiederholten Erdenleben des Menschen. Das ist ja ein zentrales Thema vom ersten Drama an, dass festgestellt wird, also diese Personen haben frühere Erdenleben durchgemacht, in denen sie einander bereits begegnet sind, einander etwas schuldig geworden sind und diese schicksalsmäßige Last nun mittragen. Und im ersten Drama war schon deutlich, dass es also zwischen Maria und Johannes eine karmische Beziehung gibt, die irgendwo im frühen Mittelalter eine Rolle spielt, wo die Maria als christlicher Prediger in ein so Art germanisches oder nordisches Dorf gekommen ist und wo Johannes als Frau damals gelebt hat und aber dann fasziniert war von diesem neuen Gedankengut. Und von daher eigentlich immer schon mitnimmt, dass die Maria sozusagen seine geistige Führerin in gewisser Weise ist, die ihn leitet, ihm die wesentlichen geistigen Impulse zuführt. Und im zweiten Drama geht es dann ins Hochmittelalter und so weiter, will ich nicht alles im Detail ausführen, weil sonst sitzen wir morgen noch da. Also es gibt diese Verwicklungen und das ist vielleicht auch das Wichtige, wir stehen heute in einer Zeit, wenn man also diesen Gedanken der Reinkarnation wirklich ernst nimmt, dann muss man sich bewusst sein, dass wir als heutige Menschen einfach gewaltige karmische Lasten, gewaltige Schicksalslasten mit uns schleppen. Also wir waren halt in der Vergangenheit alle miteinander nicht immer so brave Buben oder Mädel, wie wir hätten sein sollen, sondern wir haben viel, viel auf uns geladen. Schuld, wenn Sie so wollen, nennen wir es Schuld, aber es ist letztlich, was passiert dadurch, dass wir Fehler machen? Wir zerstören dadurch etwas in der Welt, in der Seele der anderen Menschen namentlich, aber auch in unserer eigenen Seele. Anstatt dass wir es weiterentwickeln, zerstören wir etwas in uns. Und mit dieser Last müssen wir weiterleben. Man darf sich also Karma nicht so vorstellen, als da sitzt also oben der Weltenrichter und sagt, du warst böse und jetzt wirst du zu dem und dem verdonnert. Eigentlich, dadurch, dass wir etwas Falsches getan haben, schaden wir auch uns selber. Und wir haben das Bestreben, es in einem nächsten Leben wieder auszugleichen. Diesen Makel, diesen Fehler, den wir in uns tragen, der uns hindert, weiterzukommen, den wollen wir eigentlich loswerden. Wir wollen ihn aufarbeiten wieder. Das heißt, die Triebkraft hinter dem Schicksal, der strenge Richter hinter dem Schicksal sind im Grunde wir selber. Nur halt wir selber mit unserem höheren Ich, mit unserem eigentlichen Ich und hier unten mit unserem kleineren, viel kleineren Erdenbewusstsein sträuben uns oft dagegen. Na klar, wenn uns irgendwas zustößt, was ganz unangenehm ist, wenn wir nicht sagen, juhu, endlich bin ich auf dem richtigen Weg, sondern dann fangen wir mal zu jammern an, wieso trifft es mich und so weiter. Ich war ja eh ganz brav, ja vielleicht in der Inkarnation. In einer früheren haben wir uns halt was eingehandelt, was wir jetzt aufarbeiten müssen. Und gerade in der Vergangenheit, wo unser Ich auch noch sehr, sehr wenig entwickelt war, wo wir zwar natürlich unter der Leitung auch höherer Mächte standen, aber doch selber aus unserem eigenen Ich gerade besonders große Fehler oft gemacht haben. Also wir haben sicher an all den Grauslichkeiten, die man in der Geschichte kennt, waren wir sicher auch irgendwo dabei. Also müssen wir uns gar nicht schonen, das muss man sich bewusst sein, dass wir alle auch keine Engel sind, da sind wir noch weit entfernt. Und diese riesige Last eigentlich, die tragen wir mit uns herum. Also gerade beim Johannes Thomasius kommt es dann so deutlich im dritten Drama heraus, da gewinnt er zwar einen gewissen sicheren Punkt mit einem kleinen Punkt, wo sein Ich tätig sein kann, aber er ist sich ganz bewusst, dass darunter so ein riesiger Teil noch ist, der noch lange nicht reif ist, wirklich ins Geistige zu gehen. Und er kann nur mit dem Kleinen oben arbeiten und das im Grunde mit Hilfe von Benediktus und Maria, die ihn geleitet haben. Und wehe, etwas von dem anderen mischt sich hinein. Also er ahnt schon im dritten Drama, dass das schlimme Folgen haben wird. Und das konkretisiert sich jetzt in dem zweiten Bild noch stärker. Er hat das Erlebnis des Doppelgängers ja schon öfter gehabt. Also der Doppelgänger ist so ein Bild im Grunde seiner selbst, aber gerade dieser dunklen Seiten seiner selbst. Das heißt, ein Bild alles dessen, was er noch zu bewältigen hat. Aber dieser Doppelgänger ist nicht die einzige Gestalt, die ihm erscheint, sondern es erscheint ihm jetzt auch der Geist von Johannes Jugend. Also eine zweite Gestalt, die auch irgendwie, man könnte sagen, ein Aspekt des Doppelgängers ist, wenn man so will, die aber jetzt als selbstständige Erscheinung hervortritt. Und er hört immer wieder die Stimme dieser Seelenschwester, namentlich der anderen Philia, die ihm immer wieder zu verzaubertes Weben des eigenen Wesens. Also diese Gestalt hat was zu tun mit seinem eigenen Wesen, aber mit diesem Wesen, das eben in der Vergangenheit begründet ist. Und dieser Geist von Johannes Jugend hat gar nicht einmal was zu tun, stellt sich dann später sehr deutlich heraus, mit seiner Jugend jetzt in diesem Erdenleben, sondern mit einer viel, 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 viel früheren Inkarnation. Das ist das, was er sozusagen mitschleppt und was er bewältigen muss. Im vierten Bild wird er dann vom Doppelgänger, der dann auch gleichzeitig erscheint, noch hören, dein Erwachen bleibt ein Wahn, bis du das Wesen selbst erlösen wirst, dem deine Schuld verzaubert Leben schafft. Also du selber bist es eigentlich, der dieses Wesen schafft, und trotzdem bist du ihm ausgeliefert. Und Maria versucht ihm jetzt im zweiten Bild zu zeigen, und zwar Maria gar nicht so, wie sie jetzt in Fleisch und Blut vor ihm steht, sondern sie erscheint als lebendiger Gedanke im Bewusstsein des Johannes. Also er fühlt sich mit ihr so verbunden, dass sie sozusagen im Geist zu ihm spricht, könnte man sagen, und ihm versucht zu erklären, dieses Wesen, dieser Geist von Johannes Jugend, von dem er jetzt fühlt, von dem bin ich abhängig, der treibt mich immer dorthin, wo ich eigentlich in Wahrheit nicht hin will, und da kommen immer die Schwierigkeiten heraus. Und Maria versucht ihm zu zeigen, dieses Wesen hat nicht mehr Realität als die Elementarwesen, zum Beispiel in der Natur. Und du mit deinem Ich müsstest eigentlich der Herrscher dieses Wesens sein. Lass dich nicht von ihm beherrschen. Lerne sehen, dass dieses Wesen von dir geleitet werden will. Und sie zeigt ihm das ganz deutlich, wie er dann es in dem geistigen Erlebnis sieht, er dann Elementarwesen, das heißt die Erdelementarwesen, die Gnomen und die Sylphen, die Elementarwesen der Luft, die halt ihr Tänzchen aufführen. Und an dem soll Johannes erkennen lernen, diese Wesen sind genau von derselben Art im Grunde wie dieser Geist von Johannes Jugend, der dich so plagt. Und die sind nicht Geistesmächte, die dich in Wahrheit beherrschen können. Du müsstest sie aus deinem Ich heraus beherrschen. Und er will aber nicht so richtig. Er sieht eigentlich nur dieses Bild mit einer gewissen Abscheu oder weil es ihn natürlich aufruft, Kräfte wach zu errufen, für die er sich noch nicht stark genug fühlt. Das ist immer das Problem. Und das ist vielleicht überhaupt das Problem, wo Menschen, man kann sich fragen, warum leben wir heute in so einer materialistischen Zeit? Warum haben so viele Menschen geradezu Panik davor vor dem Geistigen? Oder wenn sie was davon hören, so gleich Spinnerei, Blödsinn, und sie mit dem wenig zu tun haben. Und wo ich immer sage, die fangen wild herumzuwedeln an. Wo man sich denkt, was haben sie denn jetzt? Du musst eh nicht. Aber wo man merkt, es ist so fast eine Panikreaktion innerlich. Ja, das hat schon einen Grund. Weil wenn man den Blick ins Geistige wirft oder ein bisschen irgendwo was davon zu spüren lernt, merkt man, welche gewaltige Aufgabe damit verbunden ist. Weil jetzt muss ich aus meinem Ich anfangen, an mir selber zu arbeiten und diese Kräfte, eben zum Beispiel den Geist von Johannes Jugend, sozusagen lernen in den Griff zu bekommen. Dass nicht der mit mir Ping-Pong spielt, sondern ich ihn beherrschen lerne. Und das erfordert einen gewaltigen geistigen Kraftaufwand in Wahrheit. Und da fühlen sich einfach viele Menschen überfordert damit, ganz klar, weil es auch nicht einfach ist. Und man muss also viel dazu tun, also wirklich bewusste geistige Schulung, bewusste Willensschulung wirklich durchführen, um das durchzustehen, den Weg. Und es ist viel angenehmer, wenn man halt so nur träumen kann und nichts davon weiß und sagt, Tür zu, lasst mich in Ruhe. Und weil gerade die so wedeln und sagen, nur nichts vom Geistigen, das sind meistens welche, die spüren, es ist ganz nah dran. Und sie wollen die Tür mit Gewalt vernageln, um ja nicht in diese Situation zu kommen. Jetzt muss ich es aber angehen, jetzt muss ich aus eigenem heraus damit fertig werden. Und das ist nicht immer nur lustig. Also das heißt, ins Geistige zu kommen, ist nicht nur auf rosa Wolken schweben und das Schöne genießen und das Helle und das Licht, weil dann bin ich beim Herrn Luzifer oder bei der Madame Luzifer, wie auch immer. Und das hat halt der Johannes schon so ein bisschen gern. Also wenn es so luziferisch ist, ist es halt ein bisschen angenehmer. Weil Luzifer ist halt der Geist der Schönheit und des Genießens auch irgendwo, der Freude. Und er hat auch seine Aufgabe, seine Gute. Nur wenn es diese Einseitigkeit wird, ist halt schlecht. Wir haben halt heute auch so ein bisschen die Aufgabe, nach der anderen Seite, nach der Finsteren zu schauen, wo der Herr Ahriman aus der Tiefe heraus seine Qualle erhebt, und der ist weitaus unerfreulicher, weil der hat dieses Tötende, Vernichtende, da wird es also wirklich sehr ernst, die Geschichte, und da lernt man auch die eigenen Abgründe erkennen, die dann nicht mehr nur halt ein bisschen lustvoll und davon schweben, das klingt ja noch ein bisschen angenehm und harmlos, aber da hat man es dann wirklich mit der ganz bösen, mit der satanischen Seite sozusagen zu tun, die auch in uns steckt, und die, da möchte der Johannes also einen Riesenbogen gern darum machen. Und also jedenfalls im zweiten Bild fasst er dezidiert den Entschluss, also er wird an dem Werk des Hilarius nicht teilnehmen, da müsste er sich zu sehr mit solchen Dingen auseinandersetzen, also später vielleicht einmal. Und das Interessante ist, während Johannes dieses Erlebnis da draußen in der Natur hat, ist in der Nähe der Professor Capesius. Professor Capesius spielt auch eine Rolle in den ganzen Dramen, war Geschichtsprofessor, war auch eher skeptisch dem Geistigen gegenüber am Anfang, ist mittlerweile auch dazu gekommen, hat sich vor allem immer sehr inspirieren lassen durch die Märchenbilder der Frau Balde, über die wir noch reden werden, ist jedenfalls mittlerweile auch zu eigenen geistigen Erlebnissen gekommen, ist auch so ein bisschen auf der luziferischen Seite, also das heißt so ein bisschen drüber schweben, nur nicht zu sehr den Boden zu berühren. Und jetzt in dieser Situation, wo er da in der Nähe des Johannes ist, erlebt er etwas, was also sehr selten einem Menschen möglich ist. Er schaut sozusagen in die Seele dieses Johannes und erlebt dessen inneren Geisteskampf mit. Und er erinnert sich selber an ein Wort des Benediktus. Der Benediktus ist sozusagen der gemeinsame Geisteslehrer aller dieser strebenden Menschen hier, die jetzt erwähnt wurden. Und da hat er gehört, ja, also das ist eigentlich nur in seltenen Augenblicken möglich, dann, wenn ein Geistesschüler auf eine neue Stufe hinaufsteigt, auf eine neue Stufe seiner geistigen Fähigkeiten. Und er ist sich aber, der Capesius, noch nicht ganz sicher, habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder vorsichtshalber, ich frage hin zu dem Johannes, tupft ihm also auf die Schulter, der fährt hoch, weil er ja ganz in seiner Vision versenkt war, und ihr hier, Capesius, und ja, ich war euch nah und fast nah in dieser Stunde, doch nicht, um Gottes Willen, davon wollte ich nicht, dass irgendwer was mitbekommt. Und im Gespräch stellt sich heraus, dass der Capesius also ganz richtig das miterlebt hat und das ist ihm die Bestätigung, dass er jetzt also auf eine neue geistige Entwicklungsstufe gekommen ist und mit dem möchte er sich jetzt ganz auseinandersetzen und also für irgendwas Praktisches ist er jetzt nicht mehr zu haben, weil er hat Angst, das würde jetzt seine geistige Entwicklung hemmen und das äußere Wirken, auf das kann er sich jetzt nicht konzentrieren. Also der fällt auch aus. Also wir haben schon ein ziemliches Desaster am Anfang beisammen für das Werk des Hilarius Gottgetreu. Und der Professor Capesius hat insofern da einen guten Verbündeten in Felix Balde, das ist der Mann von der Felicia Balde, von der ich vorhin gesprochen habe, die Märchenerzählerin ist. Die beiden leben irgendwo im Wald draußen, in einem Häuschen. Er ist so etwas wie ein Naturhellseher, könnte man sagen, der also sehr viel in der Natur unterwegs ist, der die Elementarwesen erleben kann, der lange Zeit, also im ersten Drama kam das deutlich heraus, ganz abgeschieden von den Menschen halt da in die Natur gegangen ist, weil die Menschen eh nicht verstanden haben, weil er natürlich diese Dinge auch nur in irgendwelchen Bildern schildern konnte, die jeden heutigen Menschen irgendwie eigenartig vorkommen, denken, er ist halt irgendein Spinner oder so. Also hat er das gleich einmal sein lassen. Und allerdings hat sich das dann später gewandelt, es sind dann doch Leute gekommen, die sich interessiert haben und er war dann auch bereit, denen zu erzählen, also das ging dann. Aber jedenfalls ist der Felix Balde auch einer, der nur nicht also zu sehr ins äußere Leben hineingeht, die echte mystische Stimmung, da muss man in innerer Demut und Versenkung sich befinden und sich nicht sozusagen im Grunde beschmutzen lassen von der äußeren Welt. Also ganz sich in die mystische Versenkung zurückziehen und nur dann kann man rein also in das Geistige hineinkommen. Und gibt es dann auch immer so auch ein Gespräch zwischen Capesius und Balde diesbezüglich und da sind sie sich also ganz einig dann und der Capesius unterstreicht es nur und ja, also er zieht sich auch zurück. Ein bisschen anders ist dann bei der Frau Balde. Das ist dann schon ein bisschen ein Sprung ins vierte Bild, ein Vorgriff. Da gibt es dann so ein nettes Gespräch, wo da geht der Capesius, der Dr. Strada und die beiden Baldes gehen auch durch den Wald spazieren, gibt es alle möglichen Erlebnisse, aber zum Schluss schwärmt halt der Felix Balde wieder, ja, also in der Mystik, das muss alles im Inneren sein. Stellt euch doch vor, wenn meine Felicia, wenn ihre Märchen dann auf der Bühne da mit Puppenfiguren dargestellt würden, wie veräußerlich das, wie scheußlich das doch eigentlich wäre. Und da stellt sie sich dann auf die Füße und sagt, ja, ich habe euch jetzt schon lang genug zugehört in Ruhe und Geduld, aber bitte der Mystik alle Ehre, aber bitte lass jetzt fern von meinen Märchenfiguren. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen und die Kinder wird es sehr freuen, wenn ich das mit schönen Figuren darstelle und auch auf die Bühne bringe und die halten nichts davon, dass das nur irgendwo da oben schwebt. Die wollen das auch wirklich sehen. Also die ist da eigentlich so die Pragmatikerin schon ein bisschen und sieht, dass man eben auch das Geistige wirklich herunterholen muss. Es kommt aber zugleich auch immer in den Dramen heraus, dass dieser Rückzug von Capesius, von Felix Balde, auch von Thomasius, dass darin trotzdem eine gewisse Notwendigkeit liegt für ihre Entwicklung. Sie schaffen es eben einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also das ist auch etwas, was man bedenken muss. So sehr ich jetzt sage, wir haben heute die Aufgabe, es herunterzubringen, so sehr muss man auch sehen, dass das nicht einfach ist und dass manche Menschen vielleicht eine Phase brauchen, wo sie noch ganz in der Zurückgezogenheit einmal ihre Kräfte entwickeln erst, weil sie sonst hilflos im Grunde dem Kampf mit Ahriman ausgeliefert werden. Weil der Capesius, der Balde und auch der Johannes Thomasius wären im Grunde rettungslos verloren, wenn die mitten also in dem Kampf mit Ahriman stehen müssten. Die müssen nur mit Luzifer fertig werden. Der geeignete, um mit Ahriman fertig zu werden, ist eben der Dr. Strada, weil der durch sein technisches Können, durch sein technisches Wissen, ist er eben ganz in diese ahrimanischen Gebiete vorgedrungen und der ist auf dem besten Wege, dem Paroli zu bieten in gewisser Weise, dem sozusagen ungeschminkt ins Auge zu stehen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Und Dr. Strader fühlt eben auch jetzt namentlich in diesem vierten Bild am Anfang sehr stark, das dritte habe ich jetzt noch übersprungen, das dritte ist nicht so dramatisch, wie kurz schildern, da gibt es nur, da sind einige Figuren, der Romanus, der Bellicosus und Torquatus, die sprechen darüber, ob das Werk vom Hilarius gelingen kann oder ob es nicht gelingen kann. Der eine sagt, ja, ich bin ganz dafür, der andere sagt, ich weiß nicht, das ist unentschieden, und den Benediktus traue ich auch nicht, weil der hat sich geirrt, der Capesius ist mittlerweile abgesprungen und der Thomasius ist abgesprungen, also so klar ist das auch nicht. Und der Romanus sagt, na, die, mit denen allen kann man eh nichts anfangen, aber der Dr. Strader, auf den euch. Also, und der Romanus ist der Willensmensch ist, der vom Bürochef auch sehr geschätzt wird. Der Bürochef nennt ihn immer den Lebenskünstler, weil er sagt, alles, was ihr anstrebt, das gelingt euch. Also ihr seid so der Praktiker, ihr habt so einfach die richtige Hand dafür, Dinge in die Praxis umzusetzen. Und der Bürochef ist dann später ganz konsterniert, wird er sagt, ja, mit dem Strader würde ich es machen. Und da schaut er dann nicht und sagt, ja, aber wenn der Romanus das sagt, muss was dran sein. Ich verstehe es zwar nicht, wieso, aber da muss ich nachdenken darüber. Wenn der Mensch, der also so ein wirklicher Praktiker ist, wie dieser Romanus, wenn der das sagt, muss was dran sein. Also das ist so kurz der Überflug über das dritte Bild. Aber jetzt im vierten. Strader, Capesius und die beiden Baldes sind auch wieder im berühmten Wald spazieren, den wir jetzt schon kennen. Und es stellt sich eben jetzt stark heraus, dass eine Kluft da ist zwischen dem, wie Strader die Welt erlebt und wie Capesius und Felix Balde die Welt erleben. Und er fühlt sich den beiden aber unheimlich stark verbunden. Mit dem Capesius ist er seit dem ersten Drama befreundet. Er ist mit dem Capesius oft zu den Baldes gegangen, wo die Frau Balde die Märchen erzählt hat. Also ist er mit denen auch stark verbunden. Und er fühlt aber jetzt erstmal so ganz stark die Kluft, weil die beiden sagen, Mystik, Geistiges kann nur im Inneren, fern der äußeren Welt erlebt werden. Und er als Dr. Strader empfindet es genau umgekehrt. Er sagt, wirkliche geistige Inspirationen habe ich dort, wenn ich praktisch tätig bin. Das heißt, wenn ich versuche, eine Maschine zu planen, wenn ich die praktisch konstruiere, dann kommen meine Inspirationen. Dann fühle ich, wie das Geistige da ist. Nicht, wenn ich irgendwo also im Kammerl sitze oder im Wald bin, sondern wenn ich praktisch hier im Technischen tätig bin. Und er empfindet es aber innerlich sehr schmerzlich, weil es scheint keine Brücke jetzt mehr zu geben irgendwo. Und aus dieser Situation heraus setzt er sich dann irgendwo auf einen Felsblock hin in dem Wald und erlebt eben auch so eine geistige Schau, wo er diese Kluft, diesen Abgrund jetzt so stark spürt, der aufgerissen ist zwischen ihnen. Und er fühlt oder sieht jetzt in der Imagination, wie da alle möglichen Gestalten, Schattenwesen aus diesem Abgrund herauf auftauchen und ihn bedrohen im Grunde. Und dann taucht aus dem Abgrund die Gestalt der Maria auf, also die Imagination der Maria, und die, naja, die putzt ihn ziemlich zusammen in dieser Erscheinung. Also das, weil Strader fühlt jetzt, also, wieso kommen diese dunklen Gestalten und es wird so finster um mich, wo kommt das her? Und die Maria wirft ihm vor, ja, warum verstrahlst du kein Licht, du verstrahlst nur Finsternis. Du bist schuld sozusagen, an dir liegt's. Du müsstest mit deinem Geisteslicht die Finsternis erhellen. Also jammer nicht über die Schatten da, es liegt an dir, dass du nicht aktiv genug bist. Und das Also sie macht ihn ziemlich zur Schnecke. Und das trägt also bis zum Ende des Dramas eigentlich als ganz schmerzliches Erlebnis durch. Und es ist aber seine Imagination, die er hat. Darauf wird ihm Benediktus dann später auch hinweisen, dass das seine Imagination ist. Und dass er das in sich trägt. Und Benediktus wird ihn dann später auch darauf hinweisen, dass, oder ihn auf die Spur bringen, dass das eben hindeutet auf die Auseinandersetzung mit Ahriman. Und wo sich dann, das ist dann im 12. Bild, glaube ich, nein, im 13. Im 13. ist es. Wo er dann auch fast verzweifelt daran, eben, werde ich die Kraft haben, also Ahriman begegnen zu können. Also eine sehr, sehr dramatische Sache. Also es kündigt sich für alle Beteiligten eigentlich also an, dass das Schicksal jetzt immer fordernder wird. Und das ist natürlich auch etwas, was mit der geistigen Entwicklung untrennbar verbunden ist, dass wir mit den Schicksalslasten schneller und intensiver konfrontiert werden, als wenn man halt so gemütlich dahin lebt. Also geistige Entwicklung heißt halt auch immer, dass sich das Schicksal schneller erfüllt. Na klar, wenn man sich schneller entwickeln will, muss man schneller diese Dinge aufarbeiten. Und das heißt, sie kommen auf einem zu. Wer wenig geistige Entwicklung macht, versucht es halt auf mehrere Inkarnationen aufzuteilen. Und da jetzt kommen ziemliche Pinkel zusammen. Und das ist die Situation, mit der also das vierte Bild endet einmal, dass also klar wird, dass also alle beteiligten Personen da ziemliche Schicksalslasten aufzuarbeiten haben. Und dann ist einmal eine Pause. Die haben sie dann alle verdient. Das ist also einmal der härteste Brocken, sage ich, bis dahin, bis zur Pause. Es wird auch der längste Teil sein. Dann geht's schneller und dann nach der Pause schwenkt zu etwas ganz anderem, schwenkt in die geistige Welt, in ein Erlebnis zunächst einmal im 5. und 6. Bild, wo wir schauen in die Zeit zwischen dieser irdischen Inkarnation, der jetzigen und der vorigen Inkarnation. Das heißt, man erlebt zumindest ein Stück oder ein entscheidendes Stück dieses Weges, das die Seele durchmacht, wenn sie nach dem Tod durch die geistige Welt geht. Und geschildert wird vor allem, wenn Sie das ein bisschen kennen, wie Steiner das schildert, wird das auch in Zusammenhang bringt mit den kosmischen Verhältnissen, wie der Mensch sozusagen durch die geistigen Planetensphären durchgeht. Also man darf sich nicht vorstellen, dass er mit dem Flugzeug da durchfliegt oder mit der Rakete, aber wo er mit den geistigen Kräften eben in Verbindung kommt, die hinter diesen Planetensphären stehen. Und das sind also entscheidende Punkte, einerseits die Sonnensphäre, also das fünfte Bild führt uns in die Sonnensphäre, und da wird also sehr, sehr, sehr deutlich, kommt dann heraus, also welche Schicksalskonstellationen hier sind, und dann besonders dramatisch in der Saturnsphäre. Die Saturnsphäre ist sozusagen die oberste Sphäre, der Kulminationspunkt des Weges zwischen Tod und einer neuen Geburt, weil da ab dort dann beginnt der Abstieg wieder zu einer neuen Inkarnation. Und hier oben wird eigentlich dann fertig ausgearbeitet, was im nächsten Leben karmisch an Aufgaben an mich herankommt. Also das ist die dramatische Schilderung dort. Und wie Steiner auch an anderen Stellen geschildert hat, wie es aber auch hier aus dem Drama deutlich wird, in der Regel wird dieser Durchgang durch die Saturnsphäre, durch die Weltenmitternacht, wie es auch heißt, also dieser Kulminationspunkt, in der Regel wird der von den Menschen nach dem Tod auch nicht bewusst durchlebt oder nicht voll bewusst. Sondern je nach geistigem Entwicklungsgrad ist es ja so, dass wir nach dem Tod irgendwann wird das Bewusstsein blasser, dünner und dann verschlafen wir halt eine gewisse Zeit, wo dann trotzdem aber die wesentlichen Impulse für unser nächstes Leben ausgearbeitet werden. Und wenn man aber einen geistigen Schulungsweg geht, dann kommt es mit der Zeit dazu, dass man diese Welten Mitternacht wach erlebt. Das heißt, dass er auch mitbekommt bis zu einem gewissen Grade, was dort passiert. Was noch immer nicht heißt, dass man sich dann im Erdenleben daran erinnern kann. Das ist nämlich der nächste Punkt. Man kann sehr wohl das bewusst erleben und jetzt kommt man ins Erdenleben. Schon eine Zeit, bevor man zur Geburt herunterkommt, verfällt man sowieso in Bewusstlosigkeit und dann wacht man halt da als kleines Baby auf und macht und brauchen dann eine Zeit, bis wir uns hier orientieren und dann ist die Frage, kommt der Moment, wo eine Rückerinnerung kommt an das, was wir da im Geistigen erlebt haben. Und gerade das ist ja heute schon die große Schwierigkeit. Das ist eben auch die Seite des Materialismus, dass wir gerade diese Dinge eben nicht in unser Tagesbewusstsein normalerweise heute hineinbekommen. Was noch zur griechischen Zeit teilweise der Fall war, da gibt es also den markanten Schnitt zwischen Plato und Aristoteles. Platon spricht noch, dass überhaupt alles Denken, alles geistige Erkennen ist Wiedererinnerung an das vorgeburtliche Dasein. Und der Aristoteles, der Nächste, sein Schüler im Grunde, spricht schon davon, dass es eigentlich gar kein vorgeburtliches Dasein gibt. Das gibt's schon gar nicht mehr, sondern die Seele wird erschaffen eben mit der Geburt oder mit der Zeugung, wie auch immer. Das heißt, das ist alles weg im Grunde. Und da ist schon der große Schnitt. Und für heute ist sicher für die meisten, wenn man wen fragt, was ich vor der Geburt, also was ich im Mutterleib erlebt habe. Nein. Ach was, da war noch was vorher. Also weg, Finsternis normalerweise. Und trotzdem sind sicher etliche Menschen dabei, die die Welten Mitternacht mit einem gewissen Bewusstsein schon durchschritten haben. Und das heißt noch lange nicht, dass sie es hier also dann zur Erinnerung bringen können. Also das wird noch der wesentliche Schritt sein. Aber hier also jedenfalls zumindest zeigt sich diese Seelen alle, die beteiligt sind, Maria ganz besonders, Benediktus sowieso, der ist sowieso schon lange auf der Stufe, und aber auch Capesius, Strada, Thomasius bekommen also etwas mit von diesem, erleben also diese Welten Mitternacht bewusst mit. Und aus diesem Erleben heraus wird jetzt ein weiteres geistiges Erleben wachgerufen. Man könnte sagen, sie blicken gemeinsam oder wir blicken gemeinsam hinein in eine ganz frühe Inkarnation der handelnden Personen, nämlich in die ägyptische Zeit. Also fünftes, sechstes Bild ist Sonnensphäre, Saturnsphäre, Weltenmitternacht und dann kommt der Sprung zurück in die ägyptische Zeit. Wir sind jetzt also und zwar vermutlich in der spätägyptischen Zeit, also das heißt schon, wo die Morgenröte des Griechentums sich irgendwo ankündigt, weiß nicht, man könnte so die Zeit Echnatons herum gewesen sein oder ein bisschen später vielleicht, also 1000 vor Christus oder irgend so in der Größenordnung, es ist nicht näher spezifiziert. Also nicht die Blütezeit der ägyptischen Kultur. Und hier wird nun geschildert, wie eine Einweihungszeremonie stattfinden soll. Es soll ein Geistesschüler, ein Neophyte, eine Jungpflanze, sage ich immer. Phytum ist also die Pflanze, also der neu gepflanzte sozusagen, der zum Geist geführt werden soll. Ein Jüngling eigentlich, also ein sehr junger Mensch noch, der aber von den Priestern halt auserwählt wurde. Er soll eingeweiht werden, Berater des Königs, also des Pharaos zu werden. Also das heißt, er wird eingeweiht für eine ganz bestimmte Aufgabe, die, wie es in der ägyptischen Zeit war, eben von Menschen nur erfüllt werden konnte, die eben auch aus dem Geistigen heraus ihre Impulse schöpfen konnten. Man muss dazu sagen, dass bereits diese ägyptische Kultur eine Zeit war, wo der Einblick in die geistige Welt nicht mehr etwas Selbstverständliches war, sondern eben, wo es bereits ganz gezielte Geistesschulung und Einweihungszeremonien brauchte, damit man diesen Zugang zum Geistigen wieder wachrufen kann. Also Steiner schildert das ja so wie eigentlich schon vor der ägyptischen Zeit, kurz vor Beginn der ägyptischen Zeit, eine Art Sintflut über die Welt gekommen ist, die aber gar nicht äußerlich so sehr aufzufassen ist, sondern wo er gesagt hat, innerhalb von wenigen Wochen ist in größten Teilen der Menschheit das alte Hellsehen versiegt. Und plötzlich sind sie da gestanden und das war weg. Also man muss sich vorstellen, eigentlich dramatische Situation, wo sich das Bewusstsein der Menschheit insgesamt ganz, ganz stark geändert hat. Früher hat man eigentlich noch die Außenwelt nicht ganz wach gesehen, dafür hat man die Geisteswelt noch gesehen. Man hat so wie in einem Wachtraum gelebt irgendwo und mit dem Äußeren das Geistige mitgesehen noch. Und in der urindischen Zeit, also so 7.000, 8.000 vor Christus noch ganz lebendig, in der urpersischen Zeit dann 2000 Jahre später schon etwas weniger lebendig und schon sehr verschattet von den äußeren Erlebnissen, aber vor Beginn der ägyptischen Kultur ist es für die meisten Menschen weg. Obwohl sich natürlich viele Reste noch gehalten haben, trotz allem, namentlich in Europa dann und so, also bei den Kelten und dergleichen und bei den Germanen auch noch, gab es noch in viel, viel späterer Zeit, in nachchristlicher Zeit, noch ganz starke Anlagen dazu. Aber gerade dort bei den führenden Kulturen Völkern war das weg. Und daher musste man künstlich, wenn man so will, künstliche Methoden entwickeln, Einweihungszeremonien, die dieses Schauen wieder wecken konnten. Und das Wichtige war dabei, das konnte nur gelingen, wenn eine ganze Zahl von Priestern versammelt war, rund um den Einzuweihenden und ihn sozusagen unterstützt haben bei diesem Prozess. Und dieser Prozess bestand im Grunde darin, ihn sozusagen in einen Zustand zurückzuversetzen, wie er früher war. Also das heißt, das, was früher die meisten Menschen hatten, wieder zu erwecken. Und das war aber eben ein traumartiges, ein nicht vollbewusstes Hellsehen. Das heißt, so wie wir heute einen Traum erleben, so ähnlich hat man das damals erlebt, nur dass halt mehr geistige Realität dahinter war. Und was aber nicht, so wie es bei uns im Traum auch ist, nicht da ist dabei, ist das wache Ich-Bewusstsein. Ja, das war sogar ganz wichtig bei diesen Einweihungszeremonien, dieses Ich, dieses noch ganz schwache Ich auszuschalten. Dabei, weil die Gefahr sehr groß war, dass eigentlich gar nicht das richtige Ich, sondern das Ego hineinkommt. Das heißt, die eigenen Egoismen, die sich jetzt hineinmischen und dann diese geistige Schau beschmutzen im Grunde. Sie verzerren sie sozusagen noch den eigenen egoistischen Bedürfnissen verzerren. Und das wäre keine reine geistige Schau gewesen. Und man ging also damals davon aus, dass das Ich einfach dazu noch nicht fähig ist, sich so im Zaum zu halten, dass das Ich das verhindern kann. Also mussten die Priester dafür sorgen, dass das Ich im Moment der Einweihung ausgeschaltet ist. Also so eine Zeremonie soll jetzt durchgeführt werden. Und bevor diese Zeremonie durchgeführt wird, unterhält sich der Opferweise, so heißt er hier, der zugleich der König, das heißt der Pharao ist, unterhält sich mit seinen zwei Beratern über diese bevorstehende Einweihung und sagt ihnen, er hält also diesen Neophyten für nicht geeignet, weil der kommt ihm so schwärmerisch vor irgendwie und er soll doch Berater des Königs, also letztlich sein Berater werden und er hat so das Gefühl, gerade für diese Aufgabe ist er am wenigsten geeignet. Ja, vielleicht für den inneren Tempeldienst, wo er so ganz im Geistigen schwärmen kann, mag das sein, aber ich brauche wen, der das ins praktische Leben führen kann, also die geistigen Impulse. Und er sagt also ganz deutlich, wenn ich während der Zeremonie den Eindruck habe, dass dieser Mensch nicht dazu fähig ist, dann werde ich dafür sorgen, dass die Einweihung nicht gelingt. Das ist natürlich, selbst als Pharao, eine gewaltige Aussage, weil da gibt es die ganze Priesterschaft und der Pharao war in diesem Sinne durchaus auch nicht allmächtig, sondern war eben angewiesen darauf, auf die Unterstützung der Priesterschaft in allem. Und also man sieht, es werden Schwierigkeiten kommen wahrscheinlich. Und in dem Schlussmonolog dieser Szene sagt der Pharao, der sich dann herausstellt, oder wie man schon auf der Bühne merken wird, eine frühere Inkarnation des Professor Capesius. Also der ist dieser Pharao, dieser Opferweise aus der früheren Zeit. Und der sagt jetzt, ja, warum stehe ich da mit meiner Entscheidung so ganz allein? Rundherum sind die Priester, von denen sehe ich ganz genau, die meisten von ihnen haben selber keine Ahnung mehr. Sie führen alte Zeremonien durch, die sie selber im Grunde nicht mehr begreifen und die selber nicht mehr wirklich klar sehen. Der Einzige, der klar sieht, ist der höchste Opferweise, also man könnte sagen der Oberpriester, eine frühere Inkarnation des Benediktus. Von dem sagt er, der durchschaut das alles, aber der seinem Amt gemäß schweigt. Der sagt nichts. Also der stellt die ganze Sache nicht in Frage. Das ist eben in der Tradition so drinnen. Der hält sich daran. Und die anderen haben im Grunde keine Ahnung mehr. Und warum stehe ich allein da mit dieser schweren Bürde zu entscheiden, ob das jetzt gelingen soll und dadurch ein Mensch, der im Grunde nicht reif ist, eingeweiht wird in etwas, was unser Verderben ist und seines letztlich auch. Weil der wird vielleicht in einer anderen Inkarnation später reif sein, aber jetzt nicht. Und er empfindet also, dass er ganz einsam mit seiner Entscheidung jetzt dasteht, das zuzulassen oder es zu verhindern, gegen den Rat der Priester, gegen den Auftrag der Priester sozusagen. Naja, es kommt also zu dieser Einweihungszeremonie. Man sieht also, wie die Tempelpriester in den Tempel einziehen, dann zieht der Neophyt ein in Begleitung des Mysten und das, welcher ist der andere? Hilfe, weiß ich nicht, auf jeden Fall zwei frühere Inkarnationen von Felix Balde und Felicia Balde. Das sind also die beiden Helfer sozusagen hier, die den Neophyten hereinbringen. Und dann sind also alle im Tempel versammelt und man hört, dann man sieht vor dem Tempel eine junge Ägypterin sitzen, die ein Klagelied anstimmt, dass ihr Geliebter jetzt da in den Tempel geführt wird und dann, wenn er diese Einweihung durchmacht, für sie verloren sein wird, weil dann wird er eben sein Priester-Dasein dort leben müssen und sozusagen sie empfindet, dass ihre Liebe dann zerstört ist und das beklagt diese junge Ägypterin also ganz, ganz bitter und setzt sich eben in die Nähe des Tempels und hofft wenigstens also in ihrem inneren Erleben irgendwie mitzukriegen, was da drinnen passieren wird. Und die Einweihungszeremonie beginnt dann. Ist sehr interessant, weil es auch so ein bisschen einen Einblick gibt in die Art, wie damals diese Einweihungen durchgeführt wurden, wie eben jeder dieser Opferpriester die Aufgabe hat, dem Neophyten, dem Einzuweihenden, bestimmte seelisch-geistige Kräfte zuzuführen, ihn zu stärken damit. Also das sind zum Beispiel vier Priester, die die vier Elemente vertreten, die ihm also die Feuerkräfte geben. Übrigens der Vertreter des Feuerelements, eine frühere Inkarnation, langsam sprechen, des Dr. Strada. Und Romanus als frühere Inkarnation, der so der willenskräftig, praktisch, irdisch tätige ist, ist zum Beispiel Vertreter des Erdelements, also der führt ihm diese Kräfte zu. Und dann endlich, also wenn er alle diese Kräfte bekommen hat, gestärkt ist dadurch, dann ruft ihn der höchste Opferweise eben auf, den Blick in die Opferflamme zu versenken, in Meditation zu gehen sozusagen, dann ist großes, langes Schweigen. Sie werden sehen, das ist dann eine lange, lange Pause, da passiert einfach nichts. Das ist also der Moment, wo der Neophyte in Trance verfällt, wenn Sie so wollen, in die geistige Schau verfällt und dann auf den Befehl des höchsten Opferweisen soll er erwachen und künden aus diesem Erlebnis. Also die Kunst war ja dann, dieses sozusagen traumartig Erlebte so im Bewusstsein zu behalten, dass man darüber sprechen kann. Weil Sie kennen das, wenn man vom Traum aufwacht, innerhalb kürzester Zeit ist das weg. Also und so ähnlich ist es, das geistige Erlebnis ist ein Traumerlebnis hier, also von diesem Bewusstseinsgrad, und er muss es jetzt aber hereinbringen und soll schildern davon. Und das erste einmal ist Schweigen. Er sagt einmal gar nichts. Damit entsteht schon einmal ziemliche Unruhe. Er schweigt. Das ist also nicht normal. Normal soll es jetzt sprudeln im Grunde. Normal sollte er jetzt also überfließen von den geistigen Erlebnissen und das schildern. Und erste Unruhe und dann fängt er aber doch zu sprechen an und schildert in fast ekstatischen Worten von der Lust, die eigene Körperlichkeit zu ergreifen. Also das hat er jetzt erlebt eigentlich, wie er aus dem Geistigen heraus sozusagen herunterfährt in seine Körperhülle und welche Lust es ist, diesen eigenen Körper zu genießen und diese wunderschönen Erlebnisse. Ist ja was Tolles im Grunde, aber es war ganz und gar nicht das, was sich die Priester erwartet haben. Die wollten eigentlich aus hohen geistigen Welten etwas haben und jetzt nur sozusagen egoistisch selbst erlebt es im Grunde. Also Frevel, Frevel, oh Frevel und großer Tumult, eine große Aufregung drinnen. So große Aufregung, dass sogar die Statuen im Tempel, die Sphinxgestalten, sich zu bewegen beginnen und zu sprechen beginnen. Ja, zumindest im geistigen Erlebnis mancher der Beteiligten, nämlich der höchste Opferweise erlebt es, der Opferweise selber, der Capesius sozusagen erlebt es und natürlich der Neophyt kriegt es auch mit. Die anderen wissen nicht, was die jetzt so da noch mehr aufgeregt sind, die kriegen das nicht so mit. Aber jedenfalls diese zwei Sphinxgestalten erweisen sich dann als Luzifer und Ahriman. Also die zeigen dann also deutlich, dass sie auch bei der ganzen Geschichte beteiligt sind. Also dass man hier auch in der Einweihungszeremonie und namentlich da in der spätägyptischen Zeit sehr stark damit rechnen muss, dass eben die beiden Herrschaften auch dabei sind. Und weiß nicht, ob Sie kennen diese wunderbaren Vorträge von Rudolf Steiner aus dem 5. Evangelium, wo er schildert eben den Essenerorden, wo es auch Einweihungszeremonien gab und wo sich die Menschen, die zur Einweihung gegangen sind, auch geläutert, gereinigt haben, was aber, das heißt, von allen ihren luziferischen, arimanischen Einflüssen befreit haben. Nur die Folge davon war, dass die halt dann außerhalb des Tempels sich breit gemacht haben und das Volk rundherum ergriffen haben. Das heißt, es ist nicht so ungefährlich im Grunde. In einem Tempel, selbst wenn dort große Reinheit herrscht, dann ist trotzdem die Gefahr, oder war in der alten Zeit die Gefahr, dass man diese negativen Kräfte dann in die soziale Umwelt im Grunde entlädt. Also etwas ganz Dramatisches. Und also wie erregsam die Kräfte sind, das kommt also hier jetzt in der Tempelszene sehr deutlich heraus. Also die haben im Grunde das Schlusswort fast. Und das Ganze hat Weltbedeutung. Das unterstreicht also der Capesius, der Pharao, noch ganz deutlich, dass er sagt, was also hier im Tempel geschieht, das hat nicht nur in unseren Seelen Bedeutung, sondern das hat auch für die Weltentwicklung Bedeutung. Das ist also nicht nur etwas, was im Inneren ist. Also wo man heute so schön sagt, na, Gedanken sind zollfrei, da passiert ja noch nichts. Nein, da passiert sehr wohl etwas. Auch etwas, was wir für die Zukunft vielleicht immer bewusster erfassen, lernen müssen oder sollen, dass auch das, was wir im tiefsten unserer Seele tragen, dass das im Grunde einen Einfluss auf die Welt hat. Und dass das nicht nur etwas ist, wo ich sage, naja, das geht niemand was an, wenn ich da halt hässliche Gedanken in mir habe, ist das meine Sache, solange ich nicht äußerlich tue, passiert ja nichts in der Welt. Es passiert sehr wohl etwas in der Welt. Weil es eben nicht nur die äußere stoffliche Welt gibt, sondern dahinter eben auch eine Seelenwelt zum Beispiel gibt, in der diese Kräfte sehr wohl wirksam sind und wo auch unsere Seelenkräfte ja eigentlich ununterbrochen verbunden sind mit der großen Seelenwelt draußen. Das ist hier im Drama auch immer ganz deutlich, es treten immer diese drei Seelenschwestern auf, Philia, Astrid und Luna, von denen ganz deutlich in der Beschreibung steht, sie vermitteln eigentlich die menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos. Also das sind die da immer hin und her weben. Das heißt, sie tragen unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen in die Seelenwelt hinaus und holen umgekehrt wieder Kräfte von dort herein. Das ist in Wahrheit ein Austausch. Nicht umsonst sprechen wir von der Astralwelt oder vom Astralleib, der da, also was mit den Sternen zu tun hat. Also gerade auf dieser seelischen Ebene sind wir mit dem Kosmos noch mehr verbunden als äußerlich. Obwohl es selbst auf der äußerlichen Ebene schon ist. Also du müsst jetzt über die Physik reden. Die Physik ist halt so weit, dass sie sagt, die ganze Welt ist miteinander verbunden in Wahrheit. Es gibt keine Trennung und wenn da irgendwas passiert, ist im Grunde gleichzeitig der ganze Kosmos erschüttert. Na, nicht, dass er gleich zusammenstürzt, aber es gibt nichts, was nur als Einzelheit, als abtrennbare Einzelheit funktioniert. Der ganze Kosmos bebt eigentlich mit, wenn da eine Stecknadel fällt. Schon physikalisch. Und das ist aber noch viel, viel stärker auf der Seelenebene da. Das heißt, im Seelenkosmos gibt es hunderttausende Erschütterungen, die gewaltig sind. Wir sehen es halt nicht. Und was wir nicht sehen, ist halt für uns nicht da. Aber die Welt erreicht halt oft weiter als unser Bewusstsein. Und geistige Entwicklung heißt, ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entwickeln oder mal zumindest Gewissen dafür entwickeln, ein Gespür dafür entwickeln, was passiert. Man muss ja nicht gleich hellsichtig sein, aber zumindest einmal sich damit auseinanderzusetzen, mit so einem Gedanken einmal vertraut zu machen, wie wäre das? Einmal ganz hypothetisch, wenn das, was ich in meiner Seele erlebe, wenn das einen Einfluss auf die Welt hätte. Wie müsste ich mich oder wie würde ich mich vielleicht anders innerlich verhalten? Welche andere innere Zucht würde ich sozusagen meinen Gedanken, meinen Gefühlen auferlegen, wenn ich im Bewusstsein trage, dass das eine Wirkung auf die ganze Welt hat? Also das ist auch so, also eine Botschaft, die dort ganz stark drinnen steckt, gerade durch diese Seelenschwestern. Und es gibt andererseits aber auch eine vierte noch, die andere Filia. Von der also immer dann gesagt wurde, sie ist die, die also diese anderen drei hemmt in ihrer Wirkung. Also die sozusagen gerade also diese Verbindung der Menschenseele mit der großen Weltenseele trennt bis zu einem gewissen Grad. Und sie stellt sich interessanterweise dann hier heraus als Geist der Liebe. Ist doch interessant. Die, die uns trennt. Naja, weil die Liebe heißt dann, aus dieser getrennten Situation, aus Freiheit und mit Bewusstsein, sich dem zuzuwenden. Da muss ich aber erst getrennt sein. Die anderen drei, da läuft das alles im Grunde nur auf der unbewussten Ebene. Das kriegen wir nicht mit. Die andere Filia ist die erste, die den Menschen dazu führt, eben durch die Trennung, die eben auch notwendig ist, bis zu einem gewissen Grad, dann aus Freiheit den Weg zurückzusuchen. Das heißt nämlich Liebe, aus Freiheit sich wieder mit dem Ganzen verbinden. Das heißt, der Urzustand ist zumindest nicht diese freie Liebe, die man jetzt nicht falsch verstehen darf, die wir heute erstreben sollen oder erstreben können, nämlich mit vollem Bewusstsein, nicht mehr aus Instinkt heraus, nicht mehr so, dass einfach das Göttliche durch uns wirkt und mit uns tut und wir willenloses Werkzeug im Grunde sind, sondern wo wir spüren unsere Getrenntheit, die bis zu einem gewissen Grad eben da ist, und aus Freiheit wir den Weg zum Ganzen wieder suchen. Das heißt, zur ganzen Seelenwelt, zur ganzen Menschheit, aber auch darüber hinaus noch. Und das ist die wichtige Aufgabe. Und dazu braucht man natürlich auch unsere heutige, so materialistische Welt, weil die knallt uns auf den Boden sozusagen, sage ich mal, und stürzt uns in diese, genau in diese Vereinzelung. Jetzt bin ich ganz in mein Ego stecke drinnen und Seelenwelt, wo soll das sein? Jetzt bin ich ganz nur bei mir. Der Punkt ist nur, jetzt muss der Moment kommen, aufzuwachen. Hoppla, da ist in mir eigentlich eine Kraft, die danach strebt, nach Verbindung, da muss noch was sein. Aber die zwingt mich eben nicht mehr, oder die erledigt es nicht mehr für mich selbst, sondern ich muss es tun. Und dann ist es erst wirkliche christliche Liebe. Die christliche Liebe besteht in dem, dass ich es bewusst aus meinem Ich heraus will. Und nicht, indem ich sage, ja, ihr Götter macht das für mich, führt es mich hin. Aber die Welt wäre einfach. Dann bei den höchsten Hierarchien ist es so, die haben den Anblick der Gottheit, wie es so schön heißt, sie haben Geisterfüllung im Inneren, das heißt, die können gar nichts falsch machen. Die nehmen den Impuls der Gottheit auf und führen ihn sozusagen aus. Und alles funktioniert wunderbar harmonisch. Aber dann ist die Freiheit nicht da, dann ist nicht die Möglichkeit da, diese Art der Liebe zu entwickeln, die der Mensch entwickeln kann. der sozusagen sagt, ich stehe jetzt da ganz allein einmal, aber ich will zum Ganzen zurück. Und das drückt also diese andere Fille irgendwo aus, die den Menschen genau zu dem aufrütteln will. Ja, also zurück zur gescheiterten Einweihungszeremonie. Das Ganze stellt sich jetzt noch am Ende heraus. Der Capesius, das heißt der Opferweise, der Pharao ist schuld, dass das gescheitert ist, weil er hat seine Aufgabe ganz bewusst versäumt, jenes Wort zu meditieren, durch das das Ich oder das Ego des Geistesschülers während der Einweihung ausgeschaltet ist. Und er sagt dann ganz deutlich, ich aus meiner Erkenntnis empfinde, dass bereits eine andere Zeit herankommt, dass es nicht mehr geht, dass man das Ich des Menschen ausschaltet. Es muss eine Zeit kommen, wo das Ich Bedeutung bekommt, nämlich beginnend mit der griechisch-lateinischen Zeit. Und die Morgenröte dieser Zeit ist schon da. Und er kann es im Grunde aus dieser geistigen Einsicht nicht mehr verantworten, dass diese Einweihung so durchläuft wie heute eh und je. Die Zeit hat sich geändert. Und man muss sagen, er trifft eine völlig richtige Entscheidung im Grunde. Und er lädt damit trotzdem immens Karma auf sich, weil er die ganze Gemeinschaft dort im Grunde völlig durcheinander bringt. Ich meine, er sprengt im Grunde das ganze ägyptische Einweihungssystem in die Luft mit seinem Schritt. Also das, man darf sich nicht vorstellen, dass das eine Kleinigkeit ist. Und auch wenn es aus einem richtigen Entschluss heraus entsteht, entsteht also in den Seelen dort Verwirrung, entsteht Durcheinander, entstehen Schäden sozusagen. Und damit lädt er auch Karma auf sich. Also das ist vielleicht auch so ein Was ich als sehr dramatisch empfinde, dass man sagen kann, naja, ich möchte eigentlich das Richtige tun, weil ich es sehe, geistig sehe und tue es auch und trotzdem lade ich auch negatives Karma auf mich. Und muss dann vielleicht sogar ganz bewusst sagen, ich nehme das in Kauf, weil ich das Richtige tun will, auf der anderen Seite das Negative mitnehmen zu müssen. Und es hängt ihm bis sozusagen in die gegenwärtige Inkarnation nach. Also diese Einsamkeit dann auch, dieses irgendwo mit der Situation auch nicht fertig zu werden, also niemand zu haben dann, mit dem man dieses Innerste wirklich teilen kann. Das schleppt er mit bis in die heutige Inkarnation und dadurch geht vieles schief später. Und trotzdem hat er die einzig richtige Entscheidung getroffen. Das ist eigentlich dramatisch. Wenn man sich nur vorstellt, man wäre selber in der Situation. Also zu wählen, vielleicht hätte er weniger Karma auf sich geladen, wenn er es sein hätte lassen. Was ich allerdings nicht glaube, weil in dem Moment, wo man es sieht, wo man es erkennt, dann lädt man auch Schuld auf sich, wenn man es unterlässt. Und man sagt, ja, mir geht das nichts an. Ich habe das nicht. Es gibt ja den obersten Opferweisen, der ist der Chef. Also, nein, er hat eigentlich Zivilcourage. Gut, er ist immerhin der Pharao, aber trotzdem. Hieß ja auch nichts. Ich meine, Pharao war eben auch nicht allmächtig und auch nicht unantastbar in Wahrheit. Also das, wenn er der Priesterschaft nicht gepasst hat, dann haben sie ihn auch halt um die Ecke gebracht oder irgendwie. Das ging schon oft und dann das Gedächtnis an ihn versucht auszulöschen oder sonst was für die Ägypter dramatisch war. Also, weil die ja so viel Wert gelegt hat im Totenkult, dass der Name erhalten bleibt und dass das Gedenken da ist, weil er damit eben noch eine gewisse Verbindung mit der Erdenwelt da hat und dadurch länger das Bewusstsein wachhalten kann im nachtodlichen Leben. Also das heißt, das hat sicher noch dramatische Folgen. Das wird halt jetzt nicht weiter geschildert, was da passiert ist alles nachher. Aber das ist sicher nicht so, dass man sagt, na gut, ist heute halt eine Einweihung schiefgegangen, in 14 Tagen die nächste bitte. Sondern das ist eine ziemliche Revolution, die er da angezettelt hat, der Capesius. Also entsprechend groß ist die karmische Last, aber auch die er damit mit sich schleppt. Und Bewusstsein zu haben dafür, dass vielleicht viele große Reformatoren, die die Welt heute halt einmal auf den Kopf gestellt haben, weil eine neue Zeit anbricht, eben damit aber auch ein Riesenkarma mitschleppen und trotzdem einfach Leitsterne sind, die die Entwicklung vorangetrieben haben. Und trotzdem Last dadurch mitschleppen. Also Sie sehen, das Menschenleben ist nicht so einfach. Also selbst wenn man versucht, brav zu sein, es ist kompliziert. Ja, nach dieser gescheiterten Einweihung ist Pause. Zweite Pause. Bin ich in der Zeit noch, ja. Bin schon im letzten Drittel. Das letzte Drittel ist, da geht es hurtig dahin im Grunde. Es fängt an, neuntes Bild ist das, also jetzt diese ägyptische Szene war siebtes, achtes Bild. Es geht weiter mit dem neunten Bild, Maria in der Meditation merkt, also zwei von den Seelenschwestern kommen, Astrid zuerst und dann, Astrid ist es, ja, Astrid und dann die Luna. Und in dieser Meditation erinnert sie sich der Ereignisse in der Weltenmitternacht. Also jetzt taucht bei ihr, bitte, wir sind immerhin im vierten Drama, die Geschichte war, hat sich also sicher schon vor dem ersten Drama abgespielt, weil das erste Drama ist ja schon die jetzige Inkarnation. Also es dauert vier Dramen, bis sich die Menschen dessen bewusst werden, was sie damals in der Weltenmitternacht erlebt haben. Also jetzt kommt es herein, sie erinnert sich daran und sie merkt auch eines deutlich, was ihr bis jetzt noch nicht klar war, sie erkennt, also erstens einmal den Rückblick auch noch einmal, dessen wird sie sich bewusst, also was da in der ägyptischen Zeit war, sie wird sich bewusst, da war doch diese junge Ägypterin vor dem Tempel und sie erkennt den Zusammenhang. Sie erkennt, diese junge Ägypterin war der Johannes Thomasius in der früheren Inkarnation. Und der Neophyte mit der Opferflamme, das war ich selbst. Also sie erkennt jetzt, wer diese Personen waren und sie sieht also auch den karmischen Zusammenhang. Und sie sieht jetzt vor allem dieser Geist von Johannes Jugend, der den so plagt irgendwo und ihn immer in die luziferische Richtung führt, der kommt, der strebt im Bild jetzt zu dieser jungen Ägypterin hin eigentlich, der kommt von dort her. Das ist also sozusagen die karmische Geschichte aus der altägyptischen Zeit dort. Also diese sicher sehr leidenschaftliche Bindung zwischen dem Neophyten und dieser jungen Ägypterin, die also vor allem von der jungen Ägypterin, also von dem Johannes Thomasius, halt sehr leidenschaftlich eben war und das schleppt er durch die Inkarnationen mit, auch in Inkarnationen, wo eben nicht so ein Liebesverhältnis dann im äußeren Sinn gegeben wäre, sondern eine ganz andere Konstellation, aber wo das immer wieder hochkommt und immer wieder dann sich störend auch hineinmischt. Also das erkennt Maria im neunten Bild. Im zehnten Bild beginnt das auch dem Johannes Thomasius zu dämmern und die Maria hilft ihm auch dabei, sich dessen dann noch bewusster zu werden. Also auch der Johannes kommt jetzt eine Stufe weiter, indem er erkennt, also wo dieses Wesen herkommt. Und das ist natürlich dann der Schritt zu lernen, es sozusagen zu beherrschen, zu verwandeln, diese Kräfte wieder in das eigene Wesen zu integrieren, aber eben so, dass es Frucht der Vergangenheit und nicht nur Last der Vergangenheit ist. Weil das ist ja eigentlich die Kunst, unsere karmischen Lasten aus der Vergangenheit in Kräfte, in Früchte im Grunde umzuwandeln. Nicht nur sie irgendwo rauszuwerfen, sondern eben sie zu etwas Positivem, zu etwas Kraftvollem umzuwandeln. Also das kündigt sich eben jetzt bei Johannes an, dass er da zumindest einen großen Schritt weiterkommt und dass er diese Last aus der ägyptischen Zeit aufarbeitet. Im elften Bild, was ist im elften Bild, das ist die Chronologie nicht vergessen, muss ich kurz verzeihen, Sie nachschauen, dass ich nicht durcheinander komme. Ja, im elften Bild ist das Gespräch mit Strada, im elften Bild ist das Gespräch zwischen Strada und Benediktus. Strada quält, quälen jetzt weniger die Ereignisse in Ägypten und auch nicht das, was in der Weltenmitternacht war. Ihn quält noch immer dieses Erlebnis, wo ihm aus dem Abgrund Maria erschienen ist und ihn so zusammengeputzt hat, dass er so klein ist und sich gedacht hat, ich bin doch eh schon ein bisschen weitergekommen und das trifft mich ja ganz vernichtend. Und Benediktus klärt ihn also ganz deutlich auf, dass das ein Zeichen ist, dass er in seiner geistigen Entwicklung einen weiteren Schritt gemacht hat und aus dieser nächsthöheren Stufe der geistigen Entwicklung heraus muss ihm das, was ihm vorher lichtvoll noch und hell erschienen ist, jetzt als Finsternis erscheinen. Also das heißt, wenn wir eine gewisse Entwicklungsstufe haben und sagen, jetzt schaue ich etwas aus der geistigen Welt oder durchschaue etwas, erkenne etwas, habe etwas verstanden und freue mich jetzt darüber, so, jetzt vergeht eine Zeit, man entwickelt sich weiter und dann in Wahrheit ist das alles schon wieder nur mehr Finsternis. Es ist schon eigentlich auch nur mehr Schleier, der sich über die Wirklichkeit, über die Geistige zieht. Und es bedarf größerer Kräfte, wieder wirklich zum Geistigen durchzukommen. Wie auch Steiner das oft sagt, also gerade wenn man im Geistigen voranschreitet, es wird immer schwerer. Es wird nicht leicht, man kann sagen, naja, jetzt bin ich im Meditieren eh schon so geübt und jetzt geht es immer besser und hurra, ich bin immer schneller im Geistigen, es wird immer schwerer. Und auch nur das gleiche Ergebnis zu erzielen wie vorher, wird jetzt schon schwieriger. Da gibt es oft also Anfangserfolge, hurra, ich erlebe irgendwas und bin ganz drin und dann geht es weiter und dann geht nichts mehr weiter, scheinbar. Dann ist wieder finster und alles wieder banal sozusagen und bin draußen aus dem Geistigen. Dann sagen viele, naja, das war es auch nicht. Dann gehen wir halt wieder irgendeine indische Geistesschulung an oder sowas. Da haben wir wenigstens ein paar schöne luziferische Erlebnisse. Und also es ist mühsam. Also gerade beim anthroposophischen Weg, also das heißt bei dem bewussten Weg, bei dem rosenkreuzerischen Weg, wird es immer schwieriger. Es wird immer schwieriger. Und das heißt, man kommt immer wieder vor die Situation, was einem gestern noch als geistiges Licht erschien, ist heute im Grunde wertlos geworden. Fast. Es ist nicht wirklich wertlos geworden, weil es ja uns weitergebracht hat, aber es ist die deutliche Aufforderung, Bursche, noch einen Schritt weiter. Also darüber klärt ihn Benediktus auf und Strada schildert dann aber noch einen ganz interessanten Traum, den er vor kurzer Zeit hatte. Und in dem Traum sieht er sich in einem Schiff unterwegs mit Benediktus und sie fahren mit dem Schiff, um Johannes und Maria zu ihrem Aufgabenort hinzubringen sozusagen. Und da kommt ihnen ein anderes Schiff entgegen. In dem anderen Schiff sitzt drinnen der Bürochef und der Romanus und am Steuer Herr Ahriman. Und es kommt also zum Kampf eigentlich, weil die wollen also verhindern, dass sie an ihr Ziel kommen. Und es kommt zum Kampf und auch zur Auseinandersetzung mit Ahriman und zum Schluss taucht noch Theodora auf. Also die Gattin des Dr. Strada, was ich vielleicht noch nicht erzählt habe, ist, dass die im dritten Drama verstorben ist. Und seitdem Strada eine ganz, ganz starke geistige Beziehung zu der Verstorbenen hat. Also das heißt, also die Menschen, die ihn auch kennen und sie auch gekannt haben, sagen, manchmal ist es so, wenn er über sie spricht, es ist so, wie wenn man mit ihr selber sprechen würde. Sie spricht durch ihn eigentlich. Und also er hat im Grunde jetzt zwei Säulen ja für seine geistigen Kräfte, eben die Theodora auf der einen Seite und die andere Seite ist eben die Inspirationen, die er bei seiner technischen Tätigkeit bekommt. Also das sind seine zwei Zugänge zum Geistigen. Und ja, Benediktus sagt ihm dann, dass dieses Traumbild, diese Imagination, die es eigentlich ist, dass die irgendwie noch nicht fertig ist. Da fehlt sozusagen noch etwas. Und wie es aber ausgehen wird, kann er ihm auch nicht sagen. Naja, diese Auseinandersetzung mit Ahriman, die kündigt sich natürlich schon jetzt die längste Zeit an, und wir sind jetzt im 12. Bild auch in Ahrimans Reich, der sagt, gut, die Capesius und der Felix Balde und so, die sind für mich eh nicht zu brauchen, um die soll sich der Luzifer kümmern, aber den Strader, den muss ich kriegen. Der Strader wäre für mich eine wertvolle Seele, weil der gerade also mit meinen Kräften ja so gut umgehen kann, und den muss ich für mein Reich gewinnen. Nur wehe, es gelingt der Theodora, den von mir wegzubringen. Es muss mir irgendwie gelingen, vor seinem Tod noch den von der Theodora irgendwie wegzubringen, weil die bildet für ihn einfach eine unerschütterliche Brücke in die geistige Welt. Und wenn er nicht die Verbindung zu ihr verliert, dann wird er den Glauben an die geistige Welt nicht verlieren. Und das, genau das möchte Ahriman ja erzwingen, dass der Strader eben den Glauben an die geistige Welt verliert und nur mehr sich dem Ahrimanischen Reich zuwendet. Und die Zeit drängt für Ahriman, weil er im Schicksalsbuch gelesen hat, dass Strader bald sterben wird. Und es muss ihm eben noch vor dem Tod gelingen, diese Verbindung zur Theodora zu unterbrechen. Wenn ihm das nicht gelingt, wenn der bis zum letzten Atemzug mit ihr verbunden bleibt, dann sieht er wenig Chancen, also den zu kriegen. Und er wäre also eine sehr, sehr wertvolle Seele für ihn. Und da lässt sich der Ahriman einiges einfallen. Er versucht, eine Seele zu gewinnen, den Ferdinand Reinecke. Ferdinand Reinecke war eine Figur aus dem vorangegangenen, aus dem dritten Drama. Da gab es so 12 Bürger und Bürgerinnen, die in den Rosenkreuzer Tempel geladen wurden, um sozusagen als Menschen aus dem äußeren Leben gemeinsam mit den Rosenkreuzern etwas zu unternehmen, weil man damals schon gespürt hat, so isoliert außerhalb der Welt, das ist nicht mehr gut, wir müssen die Beziehung suchen zu den Menschen. Und da war dieser Ferdinand Reinecke der am größten Skeptiker war. Der sagt, das ist alles ein Unsinn und die wollen uns nur verführen mit dem Zeug und das ist alles nicht zu brauchen. Aber ziemlich wie verkehrt sonst. Zwar ziemlich ein materialistischer Philister vielleicht, aber doch recht intelligent. Und der ist das geeignete Werkzeug, den sich der Ahriman jetzt holt und mit seiner hohen Intelligenz inspiriert und sagt, ich gebe dir jetzt Ideen, wie du dem Dr. Strader nachweisen kannst, dass in seiner Erfindung einfach ein grundsätzlicher Irrtum ist. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Du bist völlig auf dem Holzweg. Der Ahriman weiß natürlich sehr gut, dass der Strader ja das nicht nur als Job irgendwie macht, sondern sein ganzes Leben mit diesem Werk verbindet auch irgendwo. Das heißt, wenn dem nachgewiesen wird, dass das alles Unsinn ist, ist sein ganzes Lebenswerk im Grunde zerstört. Und damit hofft er ihn also wirklich ins Mark zu treffen. Und es gelingt bis zu einem gewissen Grad, weil Strader wirklich von diesem Ferdinand Reinecke nachgewiesen bekommt dann, dass sein Mechanismus einen grundsätzlichen Fehler hat, also dieser Strader-Apparat aus dem dritten Drama im Grunde, dass der auf diese Art nicht verwirklichbar ist, und das erschüttert ihn so stark, dass er wirklich seinen Lebenswillen verliert, seine Lebenskraft verliert und wird sich dann gleich herausstellen im 14. Bild, dass er wirklich stirbt daran. Also das gibt ihm den Rest sozusagen. Er würde alles, jeden äußeren Widerstand oder so, würde er sicher verkraften. Das sagt er auch selber. Mit dem würde er fertig. Wenn die ganze Welt sagt, das ist ein Blödsinn oder was, gut. Aber der Ferdinand Reinecke hat ihm sozusagen logisch bewiesen, dass er auf dem Holzweg ist. Und das also zerstört seine Lebenskraft im Grunde. Und dabei gibt es also vorher jetzt dann noch ein ganz tolles Gespräch im 13. Bild, bevor also der Strader noch stirbt, gibt es ein ganz tolles Gespräch zwischen dem Bürochef und dem Romanus. Und da erklärt der Romanus dem Bürochef, warum er so auf den auf den Strader setzt und warum er so große Stücke von ihm hält, wer sagt, ja, du sagst, ich bin ein großer Lebenspraktiker, ein Lebenskünstler, das stimmt, aber wenn ich mir es recht überlege, dann habe ich immer den Eindruck, meine praktischen Kräfte, die ich aus der Welt gezogen habe, die sind eigentlich nur da, habe ich immer das Gefühl, weil sie der Strader in einer früheren Inkarnation bereits in die Welt gestreut hat. Und diese Impulse haben sich verbreitet, die sind in die Kultur hineingezogen. Ich spüre, dieser Mensch ist eigentlich ein ganz, ganz großer und der eine riesige Wirkung gehabt hat bereits in der Welt. Und man weiß das gar nicht, aber die Ideen, die ich habe, die praktischen Ideen, die ich habe, sozusagen die Keime davon, die stammen von ihm, die hat er gestreut, sonst wäre die ganze Menschheit nicht fähig gewesen dazu, solche Ideen, solche praktisch-technischen Ideen zu entwickeln. Für so groß halte ich ihn und ich sehe, wie der Hüter der Schwelle an seiner Seite steht. Also der ist ganz stark im Geistigen drinnen. Und im 14. Bild Gespräch des Bürochefs mit der Frau von Hilarius. Der Bürochef ist also immer noch so irgendwie im Zweifel, was er tun soll. Das, was der Romanus über den Strader gesagt hat, hat ihn schon sehr beeindruckt. Andererseits hält er halt von den Plänen des Hilarius so wirklich gar nichts. Also jedenfalls glaubt er nicht, dass das verwirklichbar ist. Und er sagt, wenn ich mir selber treu bleiben muss, dann muss ich mich eigentlich trennen davon. Ich kann nicht sehenden Auges dabei was mitmachen, was sicher meiner Einschätzung nach den Bach hinuntergeht, was scheitern wird. Und der Hilarius selber dann noch sagt, was einerseits richtig ist, aber andererseits für den Bürochef eine Katastrophe. Hilarius sagt nämlich, gut, und wenn das auch untergeht, alleine dadurch, dass es einmal in der Welt gestanden ist, ist einmal ein Impuls in die Welt gesetzt. Und das wird halt dann vielleicht seine Früchte später einmal tragen. Das ist sicher richtig, nur für jemanden, der für eine Firma tätig ist, ist das vielleicht nicht unbedingt der Impuls zu sagen, ja, wurscht, geht dein Werk ein, ist wurscht, aber dafür werden sie später dann solche Fabriken bauen. Also versteht man schon, dass der Bürochef da vielleicht ein bisschen skeptisch ist. Und er sagt das im Gespräch auch jetzt mit der Frau des Hilarius, er wird sich trennen müssen und sie versucht ihn noch zu überzeugen. Sie sagt, der Hilarius, den sein Leben bricht zusammen. Ich habe es ja selber erlebt, wie der aufgeblüht ist, wie er diese Idee gefasst hat, das zu machen und wie er vorher trotz seiner ganzen geistigen Einsichten im Grunde irgendwie dahin vegetiert hat und jetzt erst so richtig zu leben beginnt. Also sein Leben ist zerstört, wenn er das nicht kann. Und sie sagt da, horch nicht nur auf den Romanus, macht er selber ein Urteil, sieh doch also den Impuls vom Strader und auch wenn andere ihm helfen können, also das probier's doch wenigstens einmal. Und als dieses Gespräch also schon ziemlich fortgeschritten ist, kommt der Sekretär herein mit ziemlich betretener Miene und verkündet, dass Strader gestorben ist. Und die Frau vom Hilarius läuft also dann gleich mit natürlich zum Hilarius, weil der Sekretär sagt also, dass der praktisch zusammengebrochen ist da unter dieser Nachricht. Und auch der Bürochef ist jetzt zutiefst erschüttert. Und es kommen ihm jetzt immer wieder die Worte, die der Strader gesagt hat, es wird geschehen, was geschehen muss. Und die sind selber bei ihm so haften geblieben. Und in dem Moment fühlt er wirklich, ja, man kann sagen, sozusagen die Macht des Schicksals. Und es ist für ihn, er sagt selber jetzt, das ist für mich der Beginn meiner Einweihung. In dem Moment spürt er irgendwo die Realität des Geistigen, die durch das Schicksal einfach spricht. Und wo das Schicksal sozusagen seine Weichen stellt. Und mit dem geht er also ganz erschüttert ab, also dass er erschüttert auch darüber, wie seine kleine Menschenseele jetzt so etwas erleben kann oder an so etwas herankommt. Also das ist zum Beispiel so einer der Fäden, der offen ist jetzt mit dem vierten Drama, wie wird es mit dem Bürochef weitergehen. Weil der hat da jetzt sicher einen ganz starken Impuls, sich mit dem Geistigen noch viel intensiver auseinanderzusetzen und nicht nur theoretisch eben. Weil das ist genau der Punkt, wenn einmal so ein Erlebnis da ist, wo man wirklich berührt wird davon, dann kann man nicht mehr sagen, naja, es interessiert mich doch nicht so. Das kann man vielleicht wieder ein paar Jahre im Untergrund verschwinden lassen, aber irgendwo kommt es wieder, wenn es wirklich eben so eine geistige Berührung ist. Und die ist es hier. 15. und letztes Bild. Die Pflegerin des Dr. Strader kommt, weil sie einen Brief zu übergeben hat, den letzten Brief des Dr. Strader. Ist im Übrigen für die das erste Drama gesehen und die Pflegerin ist niemand anderes, diese andere Maria aus dem ersten Drama, die dort als so wohltätige und Frau aufgetreten ist. Na, die bringt auf jeden Fall den letzten Brief und da geht also ganz deutlich heraus, erstens einmal berichtet sie also, dass Strader bis zur letzten Minute mit Theodora verbunden war, also dass das einfach, dass diese Beziehung nicht zerstört werden konnte. Dass er zuerst noch immer ganz stark in Gedanken sich mit seinem Werk einmal beschäftigt hat und dann eben vor allem in der allerletzten Zeit eben mit der Theodora so eng wie im Grunde nie zuvor noch verbunden war. Also das ist unerschütterlich. Und er schreibt dann auch eben an den Benediktus, dem der Brief übergeben werden soll, schreibt er jetzt noch etwas über diesen Traum dazu, den er hatte. Er kommt also wieder auf diesen Traum zurück mit den beiden Booten und er sagt jetzt ganz deutlich, nein, am Steuer dieses anderen Schiffes stand nicht Ahriman, sondern mein eigenes irrtumsvolles Denken. Das heißt, das, was ich noch in mir an Fehlern habe, das hat mich selber bekämpft, mit dem bin ich mir entgegengekommen. Und das heißt, er ist in der Selbsterkenntnis einen gewaltigen Schritt weitergekommen. Und dann stehen noch ein paar Zeilen im Brief und Benediktus kann sie in dem Moment nicht lesen. Es ist wie wenn ihm die Zeilen vor den Augen verschwimmen. Also irgendetwas deckt ihm das Ganze zu und da erscheint ihm jetzt im geistigen Erleben eine Wesenheit, die gerne bereit ist, Antwort zu geben und ihn zu unterstützen. Und er erkennt sie zunächst nicht, welche Wesenheit das ist, aber aus seiner geistigen Kraft und aus seiner geistigen Erkenntnis weiß er doch, was man vom geistigen Wesen zu fordern hat. Sie haben sich vor dem klaren Denken des Menschen, das heißt vor dem bewussten Menschen, vor dem klaren Denken des heutigen wachen Menschen sozusagen zu erkennen zu geben. Nicht hülle mich mit irgendwelchen Bildern und schönen Versprechungen ein, sondern gib Kundschaft, wer du bist, und zwar so, dass ich es im klaren Denken erfassen kann. Das ist doch etwas ganz Wichtiges für unsere Zeit, wenn wir überhaupt über Geistiges sprechen. Man muss eigentlich heute über Geistiges so sprechen können, dass es ein Mensch mit klarem Verstand nachvollziehen kann. Nicht so, bitte, mit dem unlogischen Schwachsinn hör mal auf. Man muss es eigentlich so schildern können, dass es ohne Glauben einzufordern, aber dass man zumindest sagt, als auch Mensch, der nicht geistig noch erlebt und schaut, sagt, ja, aber wieder vernünftig ist es nicht. Eigentlich würde es mir manche Dinge erklären. Und ich beobachte jetzt vielleicht einmal das Leben, dass das vielleicht bestätigt auch äußerlich irgendwo. Und alles, was nicht bis zu dieser Klarheit kommt, da sind halt die Widersacher dabei, namentlich der Ahriman, der genau das gern vernebelt und uns hinters Licht führt und mit seinen Illusionen. Und in dem Moment, wo Benediktus das fordert von ihm, und die Widersacher müssen diese Forderung eigentlich immer erfüllen oder verschwinden, in dem Moment zieht er also Leine. Und in dem Moment erkennt ihn auch Benediktus. Und genau an dieser Reaktion erkennt er, und noch mehr erkennt er, eigentlich das Mittel, nicht nur Ahriman zu bekämpfen, sondern Ahriman zu erlösen. Nämlich dadurch, dass er sich im klaren menschlichen Denken spiegelt und dass sein Wesen erkannt wird im klaren menschlichen Denken, illusionsbefreit sozusagen. Das ist die Botschaft, mit denen die vier Dramen ausklingen, und das ist, glaube ich, die Botschaft für unsere Zeit heute, weil wir es gerade mit diesen ahrimanischen Mächten besonders zu tun haben. Und das heißt, wir müssen lernen, gerade dieses Ahrimanische in seiner Wesenheit, aber im klaren Denken zu erfassen, und auch alles andere Geistige letztlich. Also was ganz schädlich ist, wenn es halt diese Rosa-Luzifer-Wolken sind, die angenehm sind, aber das reicht nicht. Wir müssen es also ins klare Denken bringen, und das geht andererseits auch nur in der Auseinandersetzung mit Ahriman. Wir brauchen ihn, um die klaren Gedanken auch zu bilden. Weil der steckt auch dahinter, dass wir das überhaupt können, diese Begriffe herunterzubringen. Also ich bin von diesem Schluss immer sehr, sehr, sehr berührt, muss ich sagen, weil es mitten in die Gegenwart hineinführt, jetzt, hier und heute. Und also ich denke, irgendwie sind die Dramen unheimlich aktuell. Und ich würde immer wünschen, dass man mit der Zeit mehr auch an Menschen draußen herankommt. Ich weiß, sie sind unheimlich schwierig und schwer verdaulich für jemanden, der sich überhaupt noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Aber sie sind einfach mittendrin in unserer Zeit. Ich möchte fast sagen, sie sind heute noch wahrer als zu Steiners Zeiten. Weil einfach unsere Zeit noch mehr in diesem Ahrimanischen drinnen steckt und vieles mehr drinnen steckt. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, das ist jetzt die Aufgabe, vor der wir heute stehen, das fünfte Drama sozusagen im Leben zu schreiben, irgendwo, ein bisschen, winzig. Es geht nicht darum, spektakulär oder was halt jeder kann. Es liegt eh im Schicksal des Einzelnen, was möglich ist, aber die Kunst ist auch das auszuschöpfen, was möglich ist. Weil wir das auch oft verschlafen. Also zu dem Aufwachen ist es auch so ein bisschen eine Botschaft. So viel im Umriss. Das Weitere werden wir morgen versuchen, auf die Bühne zu bringen. Danke.